Ganz ehrlich, wir sind alle erstaunt. Nee, es gab keine Hürden. Also das Ganze, das Bauen vom Solarauto ohne Geld und ohne Ahnung, das war das eigentliche Abenteuer für mich.
Willkommen bei der Podcast-Bandy-Chuck. Willkommen bei der Podcast-Bandy-Chuck.
Einmal um die ganze Welt fahren und das noch ohne fossile Brennstoffe, sondern nur mit Sonnenenergie, mit Solar. Solartaxi, er hat den Weltrekord, er hat 54.000 Kilometer in 18 Monaten in den Jahren 2007, 2008 zurückgelegt und die Erde umrundet. Und in den Jahren 2022 bis 2025 mit seinem Solar Butterfly, dem größten Solarfahrzeug von der Welt, ebenso. Und hat dann ganz, ganz viele Schulen besucht. Er ist heute in Liechtenstein. Die Rede ist von niemandem Geringeren als Louis Palma. Louis Palma, geboren am 12.12.71, hat mir gesagt, um 6.12 Uhr am Morgen und wohnhaft in Luzern. Hallo Louis.
Hallo.
Ja, es freut mich sehr. Ich habe schon sehr, sehr viel von dir gehört, gesehen auf YouTube. Ich bin beeindruckt und wenn man dich jetzt persönlich kennenlernt, ist es nochmal ganz etwas anderes. Vielleicht fangen wir von ganz vorne an. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dieses Solartaxi zu bauen, das dann mit dem Solar Butterfly quasi seine Perfektion gefunden hat, würde ich sagen. Was hat dich damals dazu inspiriert?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Das geht zurück ins Jahr 1982. Ich war damals 11 Jahre alt, war in der 5. Klasse. Und unser Lehrer hat uns schlicht und einfach gefragt, was wollt ihr mal tun, wenn ihr erwachsen seid? Und ich habe gestreckt, ich will eine Weltreise machen, mit Auto einmal rund um die Welt fahren. Und da hat er aber damals schon erzählt vom Klimawandel. Eben Benzin macht Abgase, Abgase macht Klimawandel, die Schönheit der Welt geht kaputt. Und ich wollte ja die Schönheit der Welt sehen. Und da habe ich mir gesagt, nee, du kannst doch nicht mit dem Auto um die Welt fahren, die Schönheit der Welt kaputt machen mit Abgasen. Wenn ich dann erwachsen bin, kaufe ich mir dann ein Solarauto und fahre mit Solarenergie um die Welt. Das war für mich völlig klar, damals schon mit 12, 13 Wahnsinn. Jahren und so. Und 10 Jahre später war ich dann wirklich so enttäuscht, dass man einfach kein Solarauto kaufen konnte. Das ging ja noch Jahrzehnte, bis man überhaupt mal ein Elektroauto überhaupt kaufen konnte, oder?
Richtig, ja. Hast du dann auch nach der Pflichtschule einen Beruf gewählt, der in diese Richtung geht? Also
nee, überhaupt nicht. Ich wollte nicht Solarautos bauen oder so, ich wollte Lehrer sein. Für mich ist die Aufklärung wichtig, das Inspirieren. Mhm. Und deshalb habe ich diese Laufbahn dann eingeschlagen.
Genau, den Lehrberuf, ja. Genau. Ja, und wie ging es dann vonstatten Anfang 2000er Jahre? Wie bist du da vorgegangen? Hast du ganz viele Best-Practice-Beispiele gesammelt oder hast du mit irgendwelchen Architekten zusammengearbeitet, mit Autobauern?
Ich habe bis dann die ganze Welt bereist, alle 6 Kontinente habe ich irgendwie auf eine verrückte Art bereist, mit dem Fahrrad oder mit dem Ultraleichtflugzeug oder irgendwie bin ich durch alle Kontinente gekommen. Und der Entscheid, den habe ich getroffen in Afghanistan. Weil ich war 2001 dort und 2002 wieder und ich habe mir einfach gesagt, das kann doch nicht sein. Also so ein wunderschönes Land wie Afghanistan mit den herzlichsten Menschen der Welt überhaupt wegen diesen blöden Kriegen kaputt gemacht wird, oder?
Genau.
Wegen dem Erdöl, das Erdgas und so weiter. Dieses Big Game, sagt man ja, das große Spiel der Weltmächte, das da vor sich geht. Und da habe ich mir gesagt, hey, ich baue mir jetzt mein Auto selber. Das Solarauto, fahre damit um die Welt und will der ganzen Welt zeigen, wie könnte ich auch ohne Benzin leben und mobil sein. Gleichzeitig ging es ja los mit dem Klimawandel. Die ganze Welt sprach vom Klimawandel und ich habe einfach nicht gesehen, wie das überhaupt gelöst werden sollte, oder? Und ich habe mir gesagt, wenn ich einen Beitrag leisten kann, ich baue mir dieses Auto, fahre damit um die Welt. Natürlich haben mich meine Freunde ausgelacht. Die haben alle gesagt, du spinnst, du hast ja keine Ahnung, wie man ein Auto baut. Und da haben sie ja völlig recht, oder?
Ja.
Und zweitens, ich brauchte 4 Millionen Franken, ich hatte genau 4.000.
Also, da fehlen ein paar Nullen, oder?
Genau, also das waren super Voraussetzungen für mich, oder, um so ein Auto zu bauen. Und trotzdem habe ich auf all meinen Reisen gewisse Sachen gelernt, oder? Man soll nicht aufgeben, man soll kreativ sein und man darf Leute fragen. Und das sind so meine Leitsätze in meinem Leben und daran habe ich mich gehalten, bin da drauf los und habe einfach Leute gefragt, habe nicht aufgegeben, auch wenn es sehr hart war. Mhm. Und irgendwann war das Auto wirklich tatsächlich fertig.
Also Crowdfunding, Sponsoren?
Crowdfunding gab es damals noch nicht, aber ich habe wirklich 431 Briefe abgeschickt an Sponsoren. Etwa 400 hier in der Schweiz, oder die haben auch gesagt, 420 in der Schweiz. Und kurz vor dem geplanten Start hatte ich immer noch kein Geld und da habe ich mal 11 Briefe nach Deutschland geschickt. Und zack, hat einer angewiesen.
Ja.
Einer aus Deutschland, und ich hatte innerhalb von wenigen Wochen dann das Geld auf dem Konto. So viel wie noch nie in meinem Leben hatte ich plötzlich auf meinem Konto. Und konnte dann die Weltreise wirklich starten.
Wow. Ja, also wie dein Umfeld reagiert hat, hast du schon erwähnt, dass die haben gedacht, ja, du spinnst, oder? Natürlich, oder?
Ja, ja.
Und wie es dann losgegangen ist, was waren so die weiteren Hürden auf deiner Reise? Du bist ja in Europa, bist du gestartet, und dann ging es dann nach Asien.
Genau. Hürden, da sagst du was ganz Gutes, gab es eigentlich keine. Okay. Ganz ehrlich, wir sind alle erstaunt. Nee, es gab keine Hürden. Also das Ganze, das Bauen vom Solarauto ohne Geld und ohne Ahnung, das war das eigentliche Abenteuer für mich. Mhm. Nachher, als das mal fuhr, es tönt jetzt so einfach, aber eigentlich muss man nur reinsitzen, Gas geben. Das ging von Stadt zu Stadt. Ich konnte jeden Tag meine 100, 150 Kilometer fahren und bin wirklich eineinhalb Jahre um die Welt gefahren, ohne nennenswerte Probleme, ohne Hürden oder so.
So mit Visa-Schwierigkeiten oder Kriegsgebiete und so weiter. Oder hast du diese Route extra so gewählt, dass du da vorbeigehst?
Natürlich. Du musst wissen, damals gab es ja keine Krisen. Groß.
Im Vergleich zu heute war das eine heile Welt, oder?
Das war eine heile Welt, und ich habe ja praktisch die ganze Welt schon vorher bereist. Ich wusste genau, wie das geht mit dem Zoll. Ich wusste genau, ich spreche sechs Sprachen. Für mich war das wirklich ich war sehr gut vorbereitet. Ich war nicht Ingenieur, also wenn mir ein Auto kaputt geht, ich kann es nicht unbedingt flicken, aber rein das Kulturelle, das Formelle, all das, da war ich top. Also da war ich ein Profi, würde ich jetzt mal sagen, und deshalb ging das auch ganz, ganz gut.
Du hast auch ganz kleine, ganz große Länder bereist, Indien, China natürlich, oder? Und die Menschen haben dann immer sehr, sehr unterschiedlich auf dich reagiert. Ich denke auch besonders Kinder.
Kinder, die waren total erfreut, das sieht man heute. Ich bin ja an deiner Schule hier, oder?
Genau.
Man sieht ja, die Kinder sind ja total offen für diese Idee. Kinder können sich vorstellen, es will uns alle wandeln. Und für Erwachsene ist der Wandel einfach schwierig. Man will das einfach nicht, oder?
Ja.
Deshalb Kinder, die reagieren sehr positiv. Aber ich muss dir sagen, auf dieser Weltreise, egal in welchem Land ich war, ich habe nur positive Stimmen gehört, also nur ausschließlich, habe nicht einmal eine Diskussion gehabt, dass einer irgendwo den Klugscheißer rausgehängt hat und es besser wissen will oder so. Alle haben verstanden, ja, Solarauto, das ist die Zukunft, bravo.
Wow.
Und ich habe überall Hilfe gekriegt, und zwar auch in Ländern wie Saudi-Arabien, Ländern wie, oder in den USA oder in, keine Ahnung wo, Indien, China sowieso. Also das war der absolute Hammer. Also
die Verbrennerländer, oder?
Genau. Also ich habe wirklich die Welt total neu kennengelernt, habe wirklich das Gefühl gehabt damals, hey, die ganze Welt will diesen Wandel. Alle wollen weg vom Erdöl, alle wollen Solarenergie, weil alle haben mich unterstützt.
Und du bist der Botschafter, der da von Land zu Land reist. Ja.
Genau. Und auch die Medien waren ja überall total auf den Zug aufgesprungen. Das haben die Schweizer Botschaften organisiert übrigens, überall die Medien in 37 Ländern. Und das war super. Also ich war überall in den Hauptnachrichten drin. In den USA war ich in der Good Morning Show von Los Angeles oder in der Good Night Show von Chicago, oder?
Ja.
CNN hat 5-mal berichtet, BBC World 4-mal, sogar einmal der Schweizer Fernsehen. Es war der Hammer.
Das ist ja maximale Medienarbeit, genau, die man leisten kann, oder? Und gab es so auch einen Backup-Plan, wenn jetzt mal, viele stellen sich das so vor, Solarautos, es gibt Länder, wie jetzt auch in Österreich, da scheint nicht jeden Tag die Sonne. Hast du da was dabei gehabt für den Notfall?
Ja, genau, den Notfall, also ursprünglich wollte ich ja alles mit Solarenergie fahren, und man wartet, wenn mal eine Wolke kommt und einen Tag Regen, dann wartet man halt, das ist ja kein Problem, oder?
Ja.
Ich habe nur gemerkt, die Schweizer Botschaften, die, um eine gute Pressekonferenz zu machen, brauchen die halt 2 Monate Vorlauf. Ich musste auf die Stunde genau jeweils ankommen.
Deadlines.
Ja. Deadlines, egal ob es da regnet oder nicht. Man kann nicht der CNN einladen und weiß Gott, der CBS, ABC und wie sie alle heißen und dann sagen, ja, das Solarauto hat jetzt eine Wolke und kommt erst morgen. Deshalb habe ich mir erlaubt, das Konzept war, ich gehe an die Steckdose, ich nehme so viel Solarstrom raus aus der Steckdose, wie ich in der Schweiz einspeise. Bei der Swisscom, das war damals auch einer meiner Partner, die hatten damals eine große neue Solaranlage in Könitz bei Bern aufgestellt, und die haben Strom für mich zertifiziert, gesagt, für dich speisen wir jetzt die Menge X an Kilowattstunden ins Netz, so viel darfst du unterwegs auch rausnehmen, und dank dem habe ich von 150 Pressekonferenzen nicht eine einzige verpasst. Also ich bin immer,
genial, immer
2 Monate vorher angekündigt.
Die Schweizer Pünktlichkeit.
Die Schweizer Pünktlichkeit, das lag nicht nur an mir, es lag natürlich auch an der Maschine am Anfang.
Ja. Was können viele Faktoren dazu beitragen, dass es nicht klappt, aber gratuliere, das ist eine mega Leistung, oder?
Genau, und deshalb hatten wir auch, und die Schweizer Botschaften kriegen da so auch Vertrauen. Die wussten, der Louis, der kommt immer pünktlich, und das hat sich herumgesprochen, deshalb haben die sich wirklich auch sehr Mühe gegeben, und das war eine super Zusammenarbeit dann.
Wow. Ja, jetzt machen wir einen Sprung von diesen Jahren 2007, 2008 in die Jahre 22, 25. Was ist da dazwischen passiert? Du hast ja den Lehrberuf an den Nagel gehängt. Bist du dann wieder mal zurück zur Schulbank?
Ich habe gestaunt, als ich zurückgekommen bin, wollten alle meinen Vortrag hören. Also ich habe von überall Angebote gekriegt. Komm zu uns, wir haben eine Konferenz, wir haben eine Mitarbeiterschulung, keine Ahnung was, oder? Kongresse. Und da bin ich einfach hin, nach Linz, nach München, nach Hamburg, nach Zürich, nach Bremgarten, keine Ahnung wo, oder?
Ja.
Und habe da wirklich, einmal hatte ich einen Monat, habe ich 30 Vorträge gehalten. Und einen einzigen Monat, oder? Und das hat natürlich dann mit der Zeit abgenommen, das ist klar, bis dann Covid kam. Und seit Covid läuft dann nicht mehr so rund.
Aber unterrichten tust du nicht mehr?
Nein, ich habe eben ein neues Projekt gemacht, aber das ist der Butterfly, das reden wir ja gleich später.
Ja.
Was ich aber auch gemacht habe, war die Wave. Die Elektroauto-Rallye, die größte der Welt, habe ich jedes Jahr organisiert, etwa 14, 15 Jahre lang. Also die mache ich eigentlich heute noch, aber heute ist sie viel kleiner.
Mhm.
Ich habe bis zu 120 Elektroautos eingeladen und habe gesagt, hey Leute, kommt. Wir fahren in 7, 8 Tagen zum Beispiel die Grand Tour of Switzerland ab oder wir fahren durch Bayern oder durch Niedersachsen oder irgendwie so mit unseren Autos. Und die Elektroauto-Enthusiasten, die sind alle gekommen. Alle, die selber ihre Autos bauen oder Vorreiter sind, Pioniere sind, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, zum Teil aus England, Holland, Italien auch kamen die und haben das haben da mitgemacht an diesem Rennen. Also an dieser Tour, das war ein Rennen, das war eine
Wo
Tour.
Wo findet die statt?
Jedes Jahr irgendwo im Dachraum, oder?
Also es ändert
und
immer wieder.
Es ändert immer wieder und wir gehen zu interessanten Firmen, die sich für die Nachhaltigkeit einsetzen. Okay. Wir gehen aber auch zu Bürgermeistern, wir gehen zu Schulen, Universitäten und zeigen einfach, dass Elektromobilität funktioniert. Gott sei Dank aber, und das war für immer klar, wenn es dann sich mal durchsetzt, diese Elektromobilität, dann braucht es uns nicht mehr, oder? Mhm. Und deshalb nimmt es natürlich auch bei mir ab. Also ich mache jetzt nicht mehr große Touren, ich mache noch ein bisschen klein was organisiere.
So ausgewählte.
Ich. Genau, weil heute hat man ja bei jedem Rotlicht schon mehr Elektroautos als bei uns auf der Tour. Wir müssen es heute nicht mit den Leuten schmackhaft machen und zeigen, schau mal, ein Elektroauto funktioniert. Und das ist auch ganz gut.
An dieser Stelle meine Frage natürlich, Elon Musk und Tesla, wie stehst du zu dem? Er ist ein Pionier, was das anbelangt. Er hat das auch gemacht, unter anderem mit Tesla. War dann sehr umstritten, er als Person. Ich denke, man sollte das nicht vermischen, oder? Aber die Chinesen sind nachgezogen, BYD und so weiter. Da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Und ich finde, so die deutsche Automobilhersteller, die hinken ein bisschen nach. Wie siehst du das Ganze? Also zuerst noch zu Elon Musk.
Also Elon Musk hat mir besucht, seine Firma Tesla. Damals hat er in Los Angeles eine Hinterhofgarage gehabt, wo er den Roadster gebaut hat. Die ersten Roadster waren verkauft und wir wollten ihn treffen, sind da spontan vorbeigekommen. Bis zur Sekretärin kamen wir aber weiter nicht. Er hatte keine Zeit für uns.
Okay.
Ist auch gut, oder?
Also ja.
Das ist kein Problem. Der war immer ein Hero. Dank ihm haben wir überhaupt das zu verdanken, dass es Elektroautos gibt. Sonst würde es keiner ernst nehmen. Das ist völlig klar, oder?
Wahnsinn, ja.
Seine politischen Ambitionen, das ist was ganz, ganz anderes. Oder? Also von dem her.
Sollte man nicht mischen, oder?
Doch, sollte man mischen.
Sollte man mischen,
sollte man
sagst du?
Ja. Ganz klar, weil das geht nicht. Klar Zeichen setzen, so geht das nicht. Und das ist so. Also ich distanziere mich in aller Form, wie es irgendwie geht, von dem, was er macht. Man kann nicht mit einem Präsidenten der USA zusammenarbeiten, der einfach sagt, Klimawandel gibt es nicht.
Ja.
Oder? Das geht einfach nicht.
Verrat, oder?
Das ist Verrat an der Sache. Also der verbrennt die ganze Welt und da sieht man, dass er vielleicht irgendwelche eine zweite Agenda hat. Vielleicht sind seine Elektroautos nur etwas auf seinem Weg zu etwas anderem. Ich weiß es nicht, oder? Aber da bin ich schon sehr, sehr...
Aber die Autos sind genial, sehr, oder?
Und natürlich, also die Autos sind genial, da kann man nichts sagen. Und das überlasse ich auch jedem selber, diese Entscheidung zu treffen, was er jetzt kaufen will, oder?
Genau, ja. Das war dann ja lange das hybride Thema, oder? Oder nur Elektro, oder? Und jetzt mit den ganzen Photovoltaikanlagen, das war dann ja ein Boom, oder? Auch in Liechtenstein, wo das staatlich auch gefördert wird.
Das ist super, klar, oder?
Ja. Eben, ja.
Das kommt jetzt und das ist super. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, Liechtenstein, jedes dritte neu zugelassene Auto im letzten Monat war es elektrisch, voll elektrisch. Nicht sehr hybrid schön. Oder so,
ja, sondern voll elektrisch.
Das heißt, wir sind auf gutem Weg. In der Schweiz sind jetzt jeder vierte große Lastwagen, über 16 Tonnen, ist auch voll elektrisch bei Neuzulassungen, oder? Also es tut sich was.
Ja.
wenn man anschaut, wie viele Solarpaneele da weltweit verbaut werden, das ist ein wahnsinniger Boom. Das wächst von Jahr zu Jahr, diese Zuwächse, auch Batteriespeicher weltweit, Zulassung von Elektroautos, Bau von Windturbinen. Also wir sind da schon auf gutem Weg. Und es ist halt der Preis, der es ausmacht. Das ist schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es mehr die menschliche Vernunft wäre, dass wir uns einfach entscheiden, diese Technologien zu nutzen. Es ist wahrscheinlich weniger. Es ist mehr einfach, dass sich diese Preise so angepasst haben, dass der günstigste Preis heute ist ein Elektroauto, ganz klar, wenn man es längerfristig rechnet. Der günstigste Preis für die Stromproduktion ist eine Solaranlage auf dem Dach, oder? Für Großkonzerne ist es die Windenergie von mir aus, oder?
Genau.
Und
ja.
Für normale Leute lohnt sich heute auch eine Batterie als Speicher. Und so setzt sich das durch. Ich glaube, es geht nur so über den Preis, weil das ist das, auf das die Leute springen. Und das finde ich gut. Diese Entwicklung ist super.
Die breite Masse abholen, oder?
Genau. Ob es noch rechtzeitig kommt, ist eine ganz andere Frage.
Genau. Richtig. Jetzt noch so Solar Butterfly. Einfach von dir kurz erklärt, wie ist dieses Projekt entstanden und vor allem für die Hörer, was ist das überhaupt?
Genau, der Solar Butterfly ist das größte solarbetriebene Fahrzeug der Welt. Es ist eigentlich ein Anhänger. Und dieser Anhänger ist an einem Elektroauto angemacht und produziert, wenn die Flügel aufgeklappt sind, dann sieht er aus wie ein Schmetterling. Und mit diesen Flügeln, da drauf sind Solarzellen, die produzieren den Strom für das Elektroauto. Und mit diesem Strom können wir bis zu 200 Kilometer pro Tag fahren. Die Idee von diesem Butterfly, das ist ein Kommunikationsprojekt, oder? Wir wollen ja kommunizieren, auf den Klimawandel aufmerksam machen und vor allem auf die Lösungen. Weil mein Gedanke ist der, auch wenn sich jetzt Elektroautos weltweit durchsetzen, das ist wunderbar, da sind wir auf gutem Weg, würde ich jetzt mal sagen, nur 10% der Abgase, der Treibhausgase, kommen aus dem Bereich Mobilität.
Richtig.
Lastwagen, Busse, Motorräder, Autos, oder? Und wir haben noch viele andere Baustellen. Ernährung, das Methan vom Nutzvieh, oder? Die Abholzungen in Regenwäldern, die Heizungen, genau, die Abfälle, die verbrannt werden, die Stromproduktion, die Industrie, unser Konsum, die Fliegerei, oder? Und überall da gibt es auch Lösungen. Aber wenn man schaut, wenn man mit den Leuten spricht, niemand kennt die. Niemand weiß, was da zu tun ist. Alle reden von Elektroautos, vielleicht noch Solarstrom und vielleicht noch Atomkraftwerke und dann hat man das Gefühl, das Problem sei gelöst. Das ist mitnichten gelöst. Wir haben noch so viele Bereiche und gleichzeitig haben wir ja überall die Lösungen. Also wir haben Lösungen.
Sie wären da, oder? In der Schublade.
Ganz genau, die sind da, die sind erfunden und wir haben überall Erfinder auf dieser Welt, die auf Investitionen warten oder sagen wir mal überhaupt auf Aufmerksamkeit warten, oder? Und deshalb habe ich diesen Butterfly gemacht.
Das ist ja eine Ausstellung auf vier Rädern auch, oder?
Jetzt ist eine Ausstellung, aber vorher war es ein Motorhome. Also es war ein Wohnmobil, da konnte man drin schlafen. Da sind immer 2 bis 4 Leute unterwegs gewesen, jetzt 4 Jahre lang und haben über 200 solche Erfinder in 47 Ländern besucht. Und wir wollten schauen, was macht die Welt? Weil wenn ich ja bei meinen Vorträgen eine Umfrage mache, da heißt es immer so, liebes Publikum, welche Welt wollt ihr? Eine Welt, die verdörrt ist, ausgetrocknet ist, dafür 5,5 Grad wärmer bis Ende dieses Jahrhunderts? Oder wollt ihr eine grüne Welt, das Paradies, in dem wir heute wohnen? Und ich habe diesen Vortrag schon vor 200.000 Leuten gehalten, oder? Und ich habe noch nie eine gehabt, die gestreckt hätte und gesagt hätte, ich will Klimawandel, oder?
Ja.
Jeder will was tun, aber dann sage ich auch, hey Leute, da müssen wir auch was tun. Und wir müssen über die Lösungen reden. Also einerseits, was kann jeder Einzelne tun? Und zweitens mal anschauen, was macht die Welt? Und wie können wir die Welt bewahren? In jedem dieser Bereiche, oder? Bereich Heizung, Ernährung, Konsum, Industrie, Mobilität und so weiter, oder?
Aber solange es halt Menschen gibt, die den Klimawandel leugnen,
ist nicht mal das Problem.
Ist nicht das Problem?
Nein, das sind ganz wenige Leute, die halt sich nicht mit dem Thema richtig auseinandersetzen, die halt ihrem Instinkt folgen. Und der menschliche Instinkt ist völlig klar, kein Wandel. Wenn irgendjemand kommt und sagt, wir müssen uns wandeln, dann wird das hinterfragt, dann wird das verzerrt, weil wir wollen grundsätzlich nicht wandeln, wir Menschen. Wir wollen alles, aber nur nicht im Wandel. Wir wollen im Hamsterrad drin bleiben, dann sind wir glücklich. Jeden Tag das Gleiche, betrifft nicht jeden von uns, aber sehr viele. Und ich glaube, das ist einfach mal, dieser Widerstand ist einfach mal natürlich. Aber es ist nicht der Widerstand, der uns nicht weiterkommen lässt, diese Leute, die den Mund aufreißen und gegen das Klima reden. Es ist die Gesellschaft, die einfach ignoriert. Hm? Ich sag's mal so. Der einfach ignorant zuschaut und denkt, ja, es kommt schon gut, weil unser Stammhirn zwingt uns zu solchen Gedanken. Das Stammhirn hat ja das Kommando über unsere Gedanken. Egal, was unser Verstand sagt, wir alle wissen, wir müssen etwas tun, das weiß wirklich jeder. Mhm. Und trotzdem sagt unser Stammhirn, es kommt schon gut, es braucht Energie, wir sind getrimmt darauf, so gemacht als Menschen, als Wesen, dass wir Energie sparen in unserem Leben. Und jeder Wandel braucht Energie und diese Energie haben wir nicht. Diese seelische Energie, diese Nerven dazu haben wir einfach nicht. Und das sehe ich als Hauptproblem. Außer die Preise fallen. Und man merkt, hurra, ich kann dir Geld sparen. Dann ist es eine ganz andere Geschichte.
Ja, genau.
Und deshalb funktioniert es heute so, dass wir wirklich über günstige Produkte den Klimawandel aufhalten können. Schauen wir die Solarzellen als Beispiel. Solarzellen in China kosten heute für 2 Kilowatt, nur die Solarzellen, ohne Wechselrichter, aber nur die Solarzellen, für eine Leistung von, nee, sagen wir 1,5 Kilowatt, das ist 2 PS, ja?
Mhm.
Um das mal zu verdeutlichen, 2 Pferdestärken Leistung, kostet heute etwa 150 Franken in China. Ne?
Wahnsinn.
Das sind, keine Ahnung, wie viele Solarzellen, wie viele Quadratmeter, aber einfach mal mehrere Quadratmeter, 150 Franken, ne? Es ist nichts.
Unglaublich.
Es ist nichts. Ja. Und deshalb gibt es auch einen riesen Boom, vor allem in den Entwicklungsländern,
ja,
oder? Wo sich jeder das, nicht ganz jeder, aber viele können sich das leisten. Die sagen sich, wieso soll ich für 10 oder 20 Cent eine Kilowattstunde einkaufen vom Kohlekraftwerk nebendran, wenn ich doch für 4 Cent meinen Solarstrom selber produzieren kann oder für 6 Cent, was auch immer, oder?
Das ist eine klare Rechnung, ja.
Das ist eine klare Rechnung. Deshalb, du weißt ja, welches Land im Moment den größten Zubau hat. Weltweit.
Sind es die Emirate?
Nee.
Pakistan.
Pakistan. Wer würde das denken? Es käme doch keinen Menschen in den Sinn, aber die Pakistanis haben einfach so genug, einerseits von Stromknappheit, weil ihre Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke liefern nun mal nicht immer Strom, sie haben viele Stromausfälle und sie brauchen unbedingt den Strom, wenn es ja heiß ist, für die Klimaanlage. Sonst sterben sie. Also ich meine, in diesen pakistanischen Städten sind Temperaturen immer wieder mal regelmäßig gegen die 50 Grad. Und das kann man nicht überleben. Also man braucht es, vor allem auch für den Schutz der älteren Generationen, oder?
Ja.
Man braucht die Klimaanlage. Und das Schöne ist, wenn man die Klimaanlage laufen muss, wenn es heiß ist, scheint ja die Sonne.
Richtig,
oder?
Ja.
Und deshalb, das ist ein Riesenboom. Und noch etwas Interessantes zum Thema Solarenergie. Mit Solarenergie könnten wir theoretisch 2/3 aller Emissionen weltweit einsparen. Wir können für alle Autos einen Strom produzieren, für alle Heizungen, für sehr viele industrielle Prozesse und natürlich auch für den Strombedarf. Also es ist etwa 2/3 aller Probleme können wir lösen. Und wenn wir weiterhin so weitermachen mit dem Zubau an Solarzellen, dann kann es sein, dass plötzlich wie aus Geisterhand, ja, die Emissionen wieder runtergehen.
Also du bist positiv gestimmt, richtig da raus, ja?
Ja, ich glaube, wir haben eine Chance.
Okay.
Wir haben eine reelle
Chance.
Wir müssen
es aber nutzen und wahrscheinlich jetzt ist der Zeitpunkt, oder?
Ob wir die Kipppunkte erreichen, das ist ja das nächste Problem, oder? Die Kipppunkte, wann kippt das, die Temperaturen, der ganze Amazonas verdörrt uns, oder?
Ja.
Und wenn der dann keinen Sauerstoff mehr produziert, haben wir dann das nächste Problem, oder?
Mhm.
Das kann ich nicht sagen, oder?
Ja.
Also, dass wir es eines Tages erreichen, das ist außer Zweifel, da bin ich optimistisch. Aber ob das schnell genug passiert, das steht in den Sternen.
Ja. Ja, Louis, was hast du noch für Pläne? Du bist ja sehr umtriebig. Was schwebt dir noch vor? Was möchtest du machen? Du hast die ganze Welt bereist, du hast alles gesehen quasi, ja? Mehr als ein Mensch in einem Leben sehen und erreichen kann. Gibt es da noch irgendetwas?
Schau mal, was ich jetzt mache, ist Bildung. Ich gehe zu den Schulen, weil die Schulen überall im deutschsprachigen Raum sind total offen für dieses Thema, oder? Dass, die wollen da ihren Kindern, den Schülern das mitteilen. Die nachhaltige Entwicklung nennt sich das, oder?
Mhm.
Und ich bin da gern gesehen, der Gast bei den Schulen, weil ich erzähle einerseits über Träume. Hey Kinder, macht eure Träume. Bei mir begann das alles ja auch mit
als Kind,
oder? Und macht eure Träume. Und das andere ist, ich will auch zeigen, wie kann jeder von euch tonnenweise CO2 einsparen? Im Bereich eben Gebäudeheizung, im Bereich Mobilität, im Bereich Konsum, Ernährung und so weiter.
Mhm.
Damit wir es schaffen. Ich meine, in Schweizer produziert im Moment mit dem importierten CO2 14 Tonnen. Also auch mit dem, was im Ausland für uns produziert wird, oder?
Ja.
Mit unserem ganzen Konsum, mit unserer ganzen Fliegerei sind wir bei 14 Tonnen CO2 pro Person.
Pro Kopf.
Also ein Amerikaner ist bei 16 Tonnen. Hm? Also Schweiz ist ein bisschen drunter, oder?
Nicht viel, ja.
Und wir müssen runter auf 2,7 Tonnen innerhalb von 8 Jahren, oder? Und ich will den Schülern das einfach mal zeigen, aber nicht Angst machen, weil ich will denen natürlich zeigen, was die Lösungen sind und was kann jeder Einzelne tun. Und die Schüler, die Schulleitungen, die Lehrkörper, die sind total begeistert von dem, was ich mache. Eben über Träume reden und über das Klima Hoffnung machen, Wege aufzeigen. Und so gehe ich jetzt mit dem Butterfly von Schule zu Schule und ich habe jetzt bis Ende dieses Jahres schon 100.000 Schülerinnen und Schüler gehabt. In der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, oder? Mit dem Butterfly. Nur allein in diesen Ländern jetzt. Ja, also Indien, USA, Kanada, Südafrika, da hatten wir noch viel, viel, auch noch Zehntausende, oder?
Ja.
Und das ist das, was ich weiterhin mache, weil, wie gesagt, das Erwachsenenhirn will sich ja nicht mehr wandeln. Es kommt keiner zu mir und sagt, Louis, erzähl mal, was kann ich tun? Wäre ja schön. Aber die Kinder sind total offen für das. Es steht im Lehrplan drin und das ist super.
Perfekt. Lieber Louis, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für dein tolles Engagement für unseren Planeten. Und mach weiter so. Alles Gute.
Vielen Dank. Dir ebenso. Dankeschön.
Das war eine Folge von der Podcaster-Band.